Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Zuerst ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich möchte noch etwas zum Anfang sagen für bezüglich meiner Beziehung zu Erich Fromm. Ich war in den frühen 80er Jahren, war ich mehrmals Teilnehmer der Erich Fromm-Tagungen. Ich habe damals als Erziehungsberater in Schulheimen gearbeitet und habe mich, weil ich mich mit der Psychoanalyse befasst habe, habe ich mich mit den verschiedenen Arbeiten zur psychoanalytischen Pädagogik befasst. Wenn Ihnen die Namen etwas sagen, August Eichhorn, Anna Freud, Siegfried Bernfeld, Fritz Redl, Hans Zulliger, das waren damals in den 20er und 30er Jahren, war das die hohe Zeit der psychoanalytischen Pädagogik. Ebenfalls anfangs der 80er Jahre habe ich dann diesen Lehrauftrag an der Uni Basel bekommen und habe dort Studierende der Heil- und Sonderpädagogik in Psychologie unterrichtet. Ich habe mich nicht zuletzt durch Erich Fromm angeregt, dann immer mehr auch mit anderen moderneren Entwicklungsmodellen befasst, so mit dem Modell von Margaret Mahler, der Objektbeziehungstheorie von Donald Winnicott, der Selbstpsychologie von Heinz Kohut. Und noch später habe ich mich in moderne Konzepte vertieft, zu die stellvertretend Daniel Stern, Peter Fonagy oder Jessica Benjamin stehen. Noch interessant, alle aus dem angelsächsischen Bereich. Fromm hat in meinen Vorlesungen zu Kinder- und Jugendpsychologischen Themen keine dominante Rolle gespielt. Zugleich war er fortwährend präsent. In seiner alternativen Motivationstheorie, in der Angst und Entfremdung eine zentrale Rolle spielen, im Bild, das ich von ihm als Mensch hatte und in seinem politischen Engagement, hat er mich sozusagen als gutes inneres Objekt begleitet. Es ist deshalb für mich eine besondere Freude, dass ich diesen Vortrag hier halten darf. Mein Referat hat einen etwas kryptischen Titel. Worum geht es? Ich möchte anhand von 4 modellhaften Szenen zeigen, welches mein Thema ist. In einer ersten Szene spielt ein 4 Jahre altes Mädchen allein in Gegenwart seiner Spielgruppenleiterin. Das Kind ist ganz in sein Spiel vertieft und es spielt mit großer Ausdauer. Die Spielgruppenleiterin ist anwesend, aber sie mischt sich nicht ein. Sie kümmert sich um andere Kinder, aber sie weiß um das Kind, das für sich allein spielt. Sie hat Vertrauen in die Fähigkeit des Mädchens, allein und bei sich zu sein. Der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott hat die Fähigkeit, allein zu sein, the capacity to be alone, in einem Aufsatz von 1958 als wichtige Eigenschaft des Menschen oder Fähigkeit des Menschen beschrieben. In einer zweiten Szene liest der Großvater seiner 5-jährigen Enkelin ein Märchen vor. Der Großvater vertieft sich in das Märchen und auch seine Enkelin begibt sich in die Welt des Märchenhaften, Geheimnisvollen und manchmal Unheimlichen. In eine Welt, in der Dinge möglich sind, die nicht möglich sind. Der Großvater gibt in der Art, mit der er vorliest, zu verstehen, ich weiß, es ist nicht wirklich, was ich hier erzähle. Ich stehe auf dem Boden der alltäglichen Realität und liebe es zugleich, mich ins Reich der Imagination hineinzubegeben. Diese Haltung des Großvaters erlaubt es auch der Enkelin, gefahrlos in die Welt des Märchens einzutauchen. Zusammen schaffen sie einen imaginativen und intersubjektiven Raum, der in der Fantasie Unmögliches möglich erscheinen lässt und der in der Realität zugleich begrenzt ist. Denn beide sitzen sie nebeneinander auf einem vertrauten Möbelstück. Der Großvater liest nicht endlos vor. Die Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. Und der Großvater gibt mit der Art und Weise des Erzählens zu verstehen, dass er bloß ein Märchen vorliest. In einer dritten Szene, die ich vom amerikanischen Entwicklungspsychologen Daniel Stern entlehnt habe, schlägt ein 9 Monate alter Junge, zuerst etwas wütend, dann mit immer größerer Lust auf ein Kissen ein. Die Mutter begleitet das Spiel des Kindes mimisch und rhythmisch vokalisierend. Es wird ein immer lustvolleres Spiel daraus, in dem beide auf die Affekte und die Absichten oder die innere Welt des Gegenüber reagieren. Es ist ein Hin und Her. Einmal ist die eine Seite aktiver, dann die andere. Die Mutter steigert vielleicht vokalisierend die Erregung, dann wieder dämpft sie diese, wenn sie das Gefühl hat, das Spiel drohe zu kippen. Aber auch das Kind gibt zu verstehen, wann ihm die Erregung zu viel wird. Stern hat diesen Tanz der Interaktionen mit dem Begriff der Affektabstimmung, Affect-Attunement, bezeichnet. Es ist ein Hin und Her, das von gegenseitiger Anerkennung bestimmt ist. Die Mutter anerkennt das spielende Kind, aber die Mutter fühlt sich auch vom Kind anerkannt. Also man könnte sagen, das Kind anerkennt auch die Mutter. Es ist eine bedingungslose Anerkennung. Es ist keine pädagogische Absicht der Mutter im Spiel. Es geht so Stern ausschließlich um ein to join, to share. In einer vierten Szene sehen wir das trotzige Aufbegehren eines Dreijährigen und die sichere Reaktion der Mutter. Bereits in den ersten Lebenswochen macht das Kind unter durchschnittlich guten Voraussetzungen die Erfahrung, dass es sich als aktiv handelnd empfindet. Margaret Mahler hat die Entwicklungsphase zwischen dem 7., 8. und dem 16., 18. Monat als eine Phase besonders großer Fortschritte beschrieben. Im optimalen Fall ist das Verhältnis des Kindes zu sich und zur Welt weitgehend ungebrochen. Je mehr es sich in der nachfolgenden Entwicklungsphase bei Mahler, ist das die Subphase der Wiederannäherung, seiner selbst bewusst wird, umso mehr wird sein Gefühl von Bedeutung und Autonomie auf die Probe gestellt. Aus der bedrohlichen Erfahrung, von den Eltern getrennt zu sein, entsteht der Gegenimpuls. Das Kind sucht vermehrt die Nähe der Eltern. Da es jedoch unabhängig sein will, stößt es die Eltern gleichzeitig von sich. Es fühlt sich klein und hilflos und will, dass man ihm hilft. Gleichzeitig will es alles allein machen. Mahler hat dieses Phänomen mit Ambitendenz bezeichnet. Manchmal möchte das Kind seinen Willen in einem geradezu unbedingten Sinn gegen die Mutter behaupten, indem es trotzig, beharrend oder durch passive Langsamkeit seinen Willen durchzusetzen versucht, leugnet es die Möglichkeit, dass die Mutter ihrerseits einen eigenen und von kindlichen Verlangen unabhängigen Willen haben könnte. Was geschieht, wenn die Mutter darauf beharrt, ein Subjekt mit unabhängigem Willen zu sein? Was, wenn sie ruhig bleibt, nicht nachgibt, ohne ihre Macht über das Kind demonstrieren zu wollen? Dann erkennt das Kind, dass die reale Mutter nicht die Mutter ist, die sich der kindlichen Fantasie unterwirft. Erst dadurch aber erweist sich die Mutter als lebendige und eigenständige Person, mit der eine Beziehung möglich wird, die nicht durch Fantasien von Macht und Ohnmacht, von Kontrolle und Kontrollverlust bestimmt wird. Was haben die vier Szenen mit dem Tagungsthema zu tun? Wie ist mein Referat aufgebaut? Welche Theorie steht hinter meiner Interpretation dieser vier kleinen Szenen? Ich skizziere sie kurz in einem ersten Teil. Ich will nicht einfach Verhältnisse von Kindern und Erwachsenen beschreiben. Im Sinn des Tagungsthemas interessieren mich menschliche, damit auch gesellschaftliche Verhältnisse. Was ist ein gutes Leben? Unter welchen Voraussetzungen gibt es eine lebendige demokratische Gesellschaft? Ich nähere mich der Antwort in einem zweiten Teil auf dem Umweg über die Frage, was Bildung sei. Keine Angst, es gibt keine Wiederholung des Vortrags von Herrn Krautz. In einem dritten Teil konfrontiere ich das Bildungskonzept mit der Welt, wie ich sie wahrnehme, und schließe meine Ausführungen mit sozialpsychologischen Überlegungen. Erstens also, von welcher Theorie aus versuche ich die vier Szenen zu verstehen, das nur sehr knapp. Die Theorie, auf die ich mich beziehe, kann einer Richtung zugeordnet werden, die man heute als intersubjektive oder relationale Psychoanalyse bezeichnet. In der Entwicklung hin zu dieser psychoanalytischen Position hat früh Sandor Ferenczi eine wichtige Rolle gespielt, ein sehr enger Mitarbeiter von Freud. Clara Thompson war seine Analysandin. Sie, Harry Stack Sullivan und Erich Fromm und andere, die haben 1943 das William Allenson White Institute in New York gegründet. Damals sprach man von einer interpersonalen Psychoanalyse, wenn das richtig ist. Auf dem Weg zur Weiterentwicklung dieser für die Therapie, aber auch für die Pädagogik wichtigen Theorie übte sehr viel später Heinz Kohut einen großen Einfluss aus. Bis zu seinem frühen Tod lehrte und forschte Stephen Mitchell am William Allenson White Institute. Mitchells Position wird heute als relationale Psychoanalyse bezeichnet. Jessica Benjamin, ihre Position in die Fesseln der Liebe als intersubjektiv explizit bezeichnet hat, ist heute noch am Institut engagiert. Welche sind die für meinen Vortrag wesentlichen Aussagen? Das Selbst und die Entwicklung des Selbstempfindens stehen, das ist eine erste Aussage, im Zentrum der Theorie, nicht die menschliche Triebnatur wie in der klassischen Psychoanalyse. Dieses Selbst ist, das wird Ihnen sehr vertraut vorkommen, zweitens immer ein Selbst in Beziehung. Wir Menschen sind nicht völlig autonom, wir sind nie völlig autonom, sondern immer von anderen abhängig und auf andere bezogen. Wir entwickeln uns in Beziehungen zu bedeutsamen anderen und das gilt nicht nur für die Jahre der Kindheit. Kohut zum Beispiel betonte, wie wichtige andere lebenslang für die Aufrechterhaltung einer stabilen Selbstorganisation sind. Menschliches Bewusstsein, schreibt Mitchell, Zitat, ist in einem fundamentalen Sinn ein soziales Phänomen, Zitat Ende. Was kennzeichnet jetzt unsere Art, uns auf andere zu beziehen? Durch Affektabstimmung geprägte Interaktionen belegen, dass menschliche Beziehungen zweck- und herrschaftsfrei sein können. Zugleich gehören, worauf Fromm früh hingewiesen hat, Angst und Ohnmacht zur Condition humaine. Beziehungen sind nicht immer leicht, spielerisch und von gegenseitiger Anerkennung geprägt, wie im Beispiel der Affektabstimmung. Das ist eher die große Ausnahme. Die Theorie muss sich, so Benjamin, vielmehr dem Problem stellen, dass jedes Subjekt, Zitat, grundlegende Schwierigkeiten hat, andere als gleichwertige Zentren individueller Erfahrung anzuerkennen. Zitat Ende. Immer wieder, mit anderen Worten, möchten wir andere so haben, wie wir uns das in der Fantasie vorstellen. Menschliche Beziehungen sind deshalb grundlegend konflikthaft. Aber, und das ist entscheidend, das Beispiel vom Konflikt zwischen der Mutter und dem trotzenden Kind zeigt zugleich, dass der Konflikt nicht im Sinn eines Herr-Knecht-Verhältnisses gelöst werden muss. Im Idealfall finden Menschen eine immer fragile Balance zwischen ihrem Anspruch, autonom und einzigartig zu sein, und der gleichzeitigen Bereitschaft, die Einzigartigkeit des anderen Menschen anzuerkennen. Es gibt also, wie ich es sehe, dreierlei. Erstens die Freude, wenn wir ein Gegenüber haben, das gleich und zugleich ganz anders ist. Zweitens den entgegengesetzten Wunsch, dass sich dieser andere unserer Wunschfantasie unterwirft. Und drittens die nochmals entgegengesetzte Freude, wenn sich der andere Mensch als jemand erweist, der sich unserer Fantasie gerade nicht unterwirft und sich damit als eigenständig und real erweist. Völlige Unabhängigkeit ist eine Illusion. Es ist nicht zuletzt eine gefährliche Illusion. Wer meint, in einem absoluten Sinn unabhängig zu sein, steht metaphorisch gesprochen allein auf einem hohen Turm. Fällt er, ist niemand da, der ihn auffängt. Wer meint, in einem absoluten Sinn autonom zu sein, läuft Gefahr, misstrauisch und paranoid zu werden, mit zerstörerischen Folgen im privaten und gesellschaftlichen Bereich. In den vier kleinen Szenen wird eine Welt als utopisches Konzept erkennbar, in der sich die Menschen einfühlsam begegnen, in der sie sich als einzigartig erfahren und zugleich die Einzigartigkeit der anderen anerkennen. Aber auch diese Gesellschaft ist kein Paradies. Auch in dieser utopischen Gesellschaft gibt es Konflikte. Die Entfremdung des Menschen lässt sich nicht aufheben. Gelingende Affektabstimmung zeigt uns die Möglichkeit einer herrschaftsfreien, von Gleichheit und Differenz geprägten Beziehung. Aber auch unter optimalen Verhältnissen verstehen wir Menschen uns nicht immer. Wir interpretieren etwas falsch oder verwechseln einen eigenen Impuls mit dem eines anderen. Manchmal sind wir nicht aufmerksam und hören nicht richtig zu. Allzu oft versuchen wir, oft ganz unbewusst, ein bestimmtes Verhalten oder gar eine bestimmte Einstellung beim anderen hervorzurufen. Vielleicht erkennen wir den Wert des Alleinseins des Kindes in unserer Gegenwart nicht und mischen es uns allzu sehr ein. Oft gelingt es uns nicht, einen Konflikt ruhig und gelassen auszuhalten. Menschliches Zusammenleben ist grundsätzlich konflikthaft. Entscheidend ist, wie wir uns zu unseren konflikthaften Seiten verhalten. Ein gewaltfreier Umgang miteinander muss gelernt werden. Und in diesem lebenslangen Lernprozess spielen politische, kulturelle, ökonomische Faktoren und nicht zuletzt die Bildung eine zentrale Rolle. Im zweiten Teil möchte ich die vier Szenen als Ausgangspunkt nehmen, um mir Gedanken zur Bildung zu machen. Am Anfang des Nachdenkens über Bildung steht der sokratische Gedanke, dass nur ein geprüftes Leben ein gutes Leben sei. Geprüft heißt, dass ich mich von Vorurteilen und herkömmlichen Meinungen befreien kann. Die vier kleinen Szenen ergänzen die Idee der Bildung, diese jetzt Idee der Bildung aus psychoanalytischer Sicht. Was lese ich aus dem Bild des Alleinseins eines Kindes in Gegenwart einer erwachsenen Person heraus? Eine Anthropologin berichtete Erik Erikson, wie sie einmal inmitten einer Gruppe älterer Papagos saß. Die Papagos sind ein indianisches Volk, das im US-Bundesstaat Arizona und in der mexikanischen Provinz Sonora zu Hause ist. Der Hausherr wandte sich an seine dreijährige Enkelin und bat sie, die Tür zu schließen. Die Tür ging schwer zu. Das kleine Mädchen versuchte es, vorerst ohne Erfolg. Mehrmals wiederholte der Großvater ruhig seine Aufforderung. Niemand sprang auf, um dem Kind zu helfen. Niemand ermunterte es. Aber es zeigte auch niemand ein Zeichen von Ungeduld. Die Erwachsenen saßen ernsthaft da und warteten. Schließlich gelang es dem Kind, die Tür zuzumachen, worauf der Großvater dem Kind feierlich, so Erikson, dankte. Ich habe die Szene in Eriksons Kindheit und Gesellschaft gefunden. Im Gegensatz zum Alleinsein des Kindes in Gegenwart der Spielgruppenleiterin geht es hier um eine Leistung, die das Kind erbringen soll. Aber es geht auch um persönliche und kulturelle Identität. Ein Kind kann, so Erikson, Zitat, echte Stärke nur aus der aufrichtigen und beständigen Anerkennung einer wirklichen Leistung beziehen, das heißt einer Leistung, die in der Kultur etwas gilt, Zitat Ende. In beiden Fällen ist das Kind allein in Gegenwart von Erwachsenen. Diese anerkennen sein Alleinsein, damit auch seine Selbsttätigkeit und seine Autonomie. Damit wird ein erster Aspekt von Bildung angesprochen. Unter Bildung verstehe ich jene Prozesse, welche das Empfinden des Menschen stärken, selbsttätig zu sein und sich das, was er oder sie tut und lernt, selbst aneignen zu können. Das Kind spielt allein, aber es ist sein Spiel. Das Mädchen in Erikssons Beispiel löst die Aufgabe allein. Es ist dies allein sein Erfolg, der von den Erwachsenen keineswegs überschwänglich gelobt wird. Ein zweiter Punkt. Das kleine Mädchen in dieser ersten Szene ist ganz in sein Spiel vertieft. Je mehr sich jemand mit einem Gegenstand des Interesses auseinandersetzt, umso vertrauter wird dieser. Aber er wird paradoxerweise vielleicht auch komplexer, vielgestaltiger, unter Umständen geheimnisvoller und unbekannter. Damit ein zweiter Aspekt von Bildung sichtbar. Bildung ist ein Verhältnis. Ein Verhältnis zur Welt der Dinge, die uns zunehmend vertrauter wird, die zugleich unsere Neugier und Entdeckungsfreude und die vielleicht gar unser Befremden weckt. Was lese ich aus der zweiten Szene des Großvaters heraus, der seiner Enkelin ein Märchen vorliest? Das Ziel des Vorlesens ist nicht die Frühförderung des kleinen Mädchens. Der Großvater will die Lese- und Sprachkompetenzen des Kindes nicht voranbringen, damit es besser auf die Leistungsanforderungen der Schule vorbereitet ist. Ich hoffe es wenigstens. Wir können uns zwar vorstellen, dass er das Kind tatsächlich fördert. Vielleicht ist es sich dessen sogar bewusst. Aber er vergisst es vollständig im Moment, da beide in die imaginative Welt des Märchens eintauchen. Beim Vorlesen geht es um ein zweckfreies Miteinander. In diesem gemeinsam gestalteten imaginativen Raum lernt das kleine Mädchen mit Möglichkeiten zu spielen. Es lernt, sich in verschiedene Figuren und Situationen des Märchens hineinzuversetzen. Es begegnet vielleicht seiner Angst vor dem großen bösen Wolf. Vielleicht begegnet es aber auch der Faszination für den großen bösen Wolf. Es lernt, die Welt aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Bildung, dies ist ein dritter Aspekt, heißt, dass wir lernen, mit Dingen spielerisch umgehen zu können. Fragen können von ganz unterschiedlichen Perspektiven aus wahrgenommen werden. Antworten können in ungewohnter Richtung gesucht werden. Manchmal ist das Suchen und Fragen eher einem leichten Hin und Her zu vergleichen mit der Flug eines Schmetterlings. Dann wieder ist das Spiel nichts Unverbindliches, nichts, was nur mit leichter Hand geschieht. Manchmal muss man sich ernsthaft mit einem vielleicht sperrigen Gegenstand auseinandersetzen, bevor man spielen kann. Ein Instrument zum Beispiel beherrscht man nur, wenn man unablässig übt. Das gilt nicht nur für den musikalischen Bereich, wie Richard Sennett, Soziologe und Cellist, in seinem auch von Jochen Krautz erwähnten Buch Handwerk dargelegt hat. Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum betonte in einem Interview, das sie vor einigen Jahren in London gab, sokratisches Denken müsste Bestandteil des gesamten universitären Studiums sein. Und damit meinte sie nicht, dass man einfach einen Kurs in Philosophie belegt. Ein sokratisches, fragendes, nachdenklich spielerisches Denken müsste Bestandteil des Lernens und Forschens überhaupt sein. Das kritische Nachfragen betrifft auch die eigene Person. Eine der revolutionärsten Erkenntnisse Freuds war seine Erfahrung, dass er in der Arbeit mit seinen Patientinnen und Patienten mit seiner eigenen Neurose, seinen eigenen schwachen, schwarzen Seiten konfrontiert wurde. Andere Menschen kann man nicht, auch dies immer nur annähernd, verstehen, ohne dass man mit sich selbst und den eigenen, vielleicht schwer erträglichen Seiten bekannt wird. Das ist ein viertes Merkmal von Bildung. Bildung ist subversiv und unbequem. Gebildet ist, wer sowohl die eigenen Gewissheiten in Frage stellt, als auch persönliche und gesellschaftliche Macht im Hinblick auf Legitimation und eventuellen Machtmissbrauch kritisch befragt. Bildung, so verstanden, ist eine grundlegende Voraussetzung für das Gelingen einer demokratischen Gesellschaft. Was lese ich aus der dritten Szene heraus, in der die lustvoll spielerische Interaktion zwischen Mutter und Kind beschrieben wird? Auch in dieser Szene geht es nicht um Frühförderung, obwohl die Bindungsforschung nachweist, dass solche Interaktionserfahrungen die Bindungssicherheit des Kindes stärken, damit auch seine Lust zu lernen und neugierig zu sein. In dieser Szene geht es um Beziehung. Es ist kein expliziter Lernvorgang, gerade nicht, da es ja um ein zweckfreies Miteinander geht. Auf implizite Weise lernt das kleine Kind jedoch, dass es eine Gleichheit in der affektiven Erregung und im gemeinsamen Rhythmus mit der Mutter gibt. Zugleich macht das Kind aber auch die Erfahrung von Differenz, denn die Mutter imitiert das Kind nicht, wie sie es in den ersten Lebensmonaten gemacht hat. Sie antwortet dem Kind vielmehr in einer anderen Modalität. Schlägt das Kind auf ein Kissen ein, so begleitet die Mutter das Spiel vokalisierend und mimisch. Sie schlägt nicht auch auf das Kissen ein. Das Kind lernt, dass es sich auf einen anderen Menschen affektiv einlassen kann, der sich nicht einfach wie ein Spiegel verhält, sondern als eine reagierende andere Person. Bildung, dies ist ein fünfter Aspekt, ist ein Verhältnis nicht nur zu einer Sache, sie ist auch ein soziales Verhältnis. Wir Menschen lernen in Beziehung, wir lernen durch explizite Anleitung, wir lernen aber auch implizit. Was lesen wir aus der kleinen Szene mit dem trotzenden Kind und der ruhig reagierenden Mutter heraus? Lernen ist keineswegs ein konfliktloses Geschehen. Lernen bedeutet üben, dranbleiben, sich vertiefen, aushalten. Es bedeutet Konfrontation mit Autorität. Im Film Whistle Is It von 2004 wird dokumentiert, wie Berliner Jugendliche einen Tanz zu Stravinskys Sacre du Printemps einübten. Der englische Ballettmeister verlangte viel von den Jugendlichen, die vorwiegend aus bildungsbenachteiligten Familien stammten. Die Jugendlichen waren zu Beginn unkonzentriert, sie alberten herum und sahen den Sinn des Ganzen nicht ein. Eine Lehrerin regte an, die Übung abzubrechen. Die Erwachsenen blieben jedoch dabei und die Jugendlichen ebenfalls. Und von einem bestimmten Punkt an war die Konzentration wie unvermittelt da. Die jungen Frauen und Männer eigneten sich jetzt den Raum, die Bewegung und die Musik an. Es brauchte Zeit und auf beiden Seiten Geduld und die Fähigkeit, eine Spannung auszuhalten. Das Projekt hätte auch scheitern können. Dies ist ein sechster und letzter Aspekt von Bildung. Bildung ist eine auch konflikthafte Auseinandersetzung mit einem manchmal sperrigen Gegenstand des Lernens. Bildung ist eine auch konflikthafte Auseinandersetzung mit Lehrern, Professorinnen, Lehrmeistern, so wie auch diese die Erfahrung machen, wie widersetzlich und widerständig jene sein können, die etwas lernen sollten. Welche sind zusammengefasst einige Schlussfolgerungen? Erstens, wir sprechen von Bildung. Wir sagen, Bildung werde immer mehr zur Ware. Wir sprechen von der Ökonomisierung der Bildung. Ich denke, wir sind hier ungenau. Und wir vermischen, was zwar zusammengehört, jedoch verschieden ist. Wir müssten strikter zwischen Bildung und Ausbildung unterscheiden. Wenn ein Kind in der Schule rechnet, weil es zum Lehrplan gehört, wenn es sich der guten Noten wegen vielleicht anstrengt, aber im Grunde genommen sagen ihm die Zahlen nicht viel, dann handelt es sich um Ausbildung. Viele erleben den Umgang mit Zahlen auf diese Art. Vielen bedeutet Mathematik wenig. Vielleicht aber gelingt es jemand, über diesen Punkt hinaus zu kommen, an dem das Mathematische nur nützlich ist, um in der Schule bestehen oder beruflich weiterzukommen. Eine Studentin bekommt durch längere und oft mühsame Anstrengung immer mehr ein Verhältnis zu den Zahlen und möchte dem Geheimnis einer mathematischen Formel auf den Grund gehen. Sie versteht immer besser, erreicht zugleich ab und zu den Punkt, dass sie nicht versteht und vielleicht auch gar nicht verstehen kann und trotzdem verstehen möchte. Diesen Vorgang ordne ich der Bildung zu. Zweitens, Bildung ist zwar nicht dasselbe wie Ausbildung, aber Bildung gehört auch nicht in einen von der Ausbildung abgesonderten Unterrichtsbereich, in eine Ethikstunde, ins Fach Geschichte oder in die sogenannten künstlerischen Fächer. Der gesamte Bereich der Ausbildung kann in Bildung transferiert werden. Das gelingt natürlich nicht immer, logischerweise. Diese Aussage impliziert aber, dass es keine Bildung ohne Ausbildung gibt. Bildung ist nicht etwas Freischwebendes. Bildung baut darauf auf, dass man eine gute Ausbildung erworben hat. Drittens, Bildung ist nichts Festes, was man endgültig besitzen könnte. Bildung, da es ein lebendiges Verhältnis ist, muss immer wieder neu geschaffen werden. Darum ist Bildung auch keine Ware. Sprechen wir davon, dass Bildung zur Ware wird, meinen wir Ausbildung. Versuchen wir, Bildung zur Ware zu machen, so haben wir sie schon zerstört. Darum kann man Bildung streng genommen auch nicht ökonomisieren. Darum kann man Bildung, da es sich um offene Verhältnisse und innere Prozesse handelt, nicht in Form von messbaren Kompetenzen definieren. Viertens, Bildungsprozesse sind emanzipatorisch. Ein Kind eignet sich die Welt auf seine eigene Art und Weise an, auch wenn es angeleitet wird und im Austausch mit anderen Menschen steht. Es lernt die Welt der Dinge und die Verhältnisse zu befragen, es lernt genau hinzuschauen, zu prüfen und vielleicht zu sehen, dass da ein Kaiser steht, der keine Kleider anhat. Bildung befähigt, kritisch zu sein und zugleich die eigene Kritik zu hinterfragen. Wer gebildet ist, und es versteht sich von selbst, dass damit nicht die höhere Bildung gemeint ist, akzeptiert die Welt nicht aus einem Gefühl der Machtlosigkeit heraus. Bildung stärkt vielmehr das Gefühl individueller Freiheit. Bildung als emanzipatorischer Prozess kann darum auch nicht von oben geplant und verordnet werden. Ausbildungsziele, Stundentafeln, der Zeitpunkt eines Fremdsprachenbeginns, die Organisation jener Lernbereiche, die dazu dienen, dass Menschen lernen, was für die Bewältigung, die Bewährung in der Arbeitswelt bedeutsam und nützlich ist, die können durch Politik und Bildungsverwaltung vorgegeben werden. Bildung jedoch kann nicht verordnet werden. In einem Aufsatz schreibt Fromm, Zitat, die Funktionen des Staates müssen auf ein Minimum reduziert werden. Der zentrale Mechanismus des Gesellschaftslebens muss die freiwillige Tätigkeit aktiv zusammenarbeitender Bürger sein, Zitat Ende. Tönt für mich ziemlich anarchistisch für einen Marxisten. Wenn wir Fromms Forderung auf den Bildungsbereich übertragen, so folgt daraus, dass es dort, wo gelehrt und gelernt wird, in der einzelnen Klasse, dem einzelnen Schulhaus, den Hochschulinstituten, den Berufsschulen, an der Basis also, möglichst viel Gestaltungsraum und Entscheidungsmöglichkeit gibt. Fünftens und letztens, Bildungsprozesse sind nicht planbar. Planbar sind nur organisatorische, didaktische und methodische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Bildung überhaupt möglich wird. Wer unterrichtet, muss sehr gut vorbereitet sein und sich in sein Fach vertieft haben. Er oder sie muss einen Plan haben, wenn der Unterricht beginnt. Aber man muss auch bereit sein, diesen Plan zu modifizieren. Der englische Ballettmeister in Rhythm Is It hatte diesen Plan, an dem er festhielt und den er zugleich anpassen musste und wollte. Irgendwann waren Bewegung und Musik nicht etwas, was den jungen Frauen und Männern von oben vorgegeben war. Von einem bestimmten Punkt an wurde es ihr eigenes Bildungsprojekt, auch wenn sie weiter der Anleitung bedurften. Das Projekt hätte auch scheitern können. Es gehört zum Wesen von Bildungsprojekten überhaupt, dass sie an der Idee eines vorzeigbaren Produktes gemessen scheitern können. Ich komme zum letzten, dritten Teil. Zu weiterführenden Überlegungen und Schlussfolgerungen der sozialpsychologischen Art. Ich hatte mich daran gewöhnt, die Jahre 1989 und 1990 als Zäsur zu sehen. Ich sah sie damals als eine Zeit der also das Ende einer Zeit der Bedrohung und das Beginn einer neuen Ära. Die Hoffnung auf eine friedfertigere und vernünftigere Welt wurde jedoch bald von einer pessimistischeren Sicht abgelöst. Es begann, so sehen wir es heute, der Siegeszug eines alle Lebensbereiche durchdringenden Prinzips, das auf dem Gedanken eines globalen Wettbewerbs beruht. Es war in Deutschland ein Sozialdemokrat, Gerhard Schröder, der betonte, es gehe primär um Konkurrenzfähigkeit in einer globalisierten Welt. Seither wird Bildung oder eben Ausbildung mehr als zuvor nicht vom Bildungsgedanken, sondern vom Nützlichkeitsgedanken her begründet. Stimmt diese Betrachtungsweise, an die ich mich so im Verlauf der Jahre gewöhnt hatte? Ich habe mich als Vorbereitung für den Vortrag in verschiedene Schriften von Fromm vertieft. In diesen Schriften, jenseits der Illusionen, die Vorfahrt der Freiheit, Schriften zu Marx, da kritisiert Fromm ja die Habenorientierung westlicher Gesellschaften in den 40er, 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich hatte jedoch beim Lesen oft den Eindruck, Fromm schreibe eigentlich über die heutige Zeit. Dabei war die neoliberale Ökonomie eines Friedrich Hayek damals nicht mehr als eine akademische Randerscheinung. Europa und die USA waren, wie der englisch-amerikanische Historiker Tony Judd betont, von sozialdemokratischen Vorstellungen geprägt. Und zwar im CDU-regierten Deutschland ebenso wie in den republikanisch regierten USA. Also ich spreche jetzt nicht von den 80er Jahren, sondern von den 50er, 60er und 70er Jahren. Müssen wir vielleicht unser historisches Verständnis relativieren? Es habe 1989 einen großen, geradezu paradigmatischen Einschnitt gegeben, Fragezeichen. Der allgemeine Konkurrenzkampf und der Glaube an den Wettbewerb sind dem kapitalistischen System immanent. Wenn wir von der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, damit auch von Schule und Ausbildung sprechen, gab es nicht zuvor schon ähnliche Tendenzen? Oder auch, war die Schule früher anders, besser, mehr als heute an Bildungszielen interessiert, weniger dem Nützlichkeitsgedanken unterworfen? Umgekehrt und provokativ gefragt, ist der Unterricht heute im Vergleich zu früher nicht in mancher Hinsicht lebendiger und vielfältiger geworden? Ich frage mich immer wieder, warum man so negativ über die Schule spricht. Das scheint so wie ein Issue, das man überall immer wieder sieht und man fragt sich manchmal, woher das eigentlich kommt. Ich fragte mich, ob ich nicht einem die Vergangenheit verklärenden Denken verfalle. Ich erinnerte mich beispielsweise an meine Studienzeit in den 70er Jahren. In Vorlesungen und Seminaren zur politischen Philosophie lernten wir über die Voraussetzungen wissenschaftlicher Theorien und politischen Handelns nachzudenken. Kürzlich wurde an der Basler Universität das Fachgebiet Wissenschaftsforschung und Wissenschaftssoziologie vollständig aufgelöst. Ich studierte im Hauptfach Psychologie und wir lasen Schriften von Freud. Heute ist die Psychoanalyse eine ihrem Potenzial nach emanzipatorische Wissenschaft an den Hochschulen der deutschen Schweiz, nicht der französischen Schweiz, interessanterweise, fast völlig verschwunden. Ich dachte genauer darüber nach, was sich verändert haben könnte, denn etwas ist doch anders geworden. Eine erste Vermutung ist, dass unser Wahrnehmen und Denken eindimensionaler geworden ist. Nach 1989 gab es kein gesellschaftliches Konzept mehr, das man dem jetzt so erfolgreichen Kapitalismus angelsächsischer Art hätte entgegensetzen können. Jenseits aller politischen Ideologien, das bezieht sich auf China, auf Indien und so weiter, setzte sich ein globales Wettbewerbskonzept durch, das darauf beruht, dass der einzelne Mensch zu den anderen Menschen primär in einem Konkurrenzverhältnis steht. Es gehe dabei, hieß es und heißt es, um die individuelle Freiheit und Selbstverantwortung und die Bereitschaft jedes Menschen, unternehmerische Initiative zu entwickeln. Die Verantwortung für den Erfolg hat immer der einzelne Mensch, da er sein Humankapital marktgerecht einzusetzen vermag. Allein verantwortlich ist der einzelne Mensch allerdings auch für sein Scheitern. Dann hat er etwas falsch gemacht. Dieses Modell ist das heute vorherrschende. Während wir noch in den 70er und 80er Jahren über den Utopiebegriff diskutierten, wird heute nur noch in gesellschaftlichen Nischen über Gegenentwürfe nachgedacht. So wie hier zum Beispiel. Ins Parteiprogramm der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz wurde 2011 die Forderung nach einem demokratischen Sozialismus und nach der Überwindung des Kapitalismus hineingeschrieben. Eine in die Tiefe gehende Diskussion darüber gab es gar nicht. Meine zweite These ist, durchgesetzt hat sich eine rational erscheinende Allmachtsfantasie, die zugleich irrationale Züge trägt. Sie manifestiert sich in Großmachtfantasien und Vorstellungen absoluter Souveränität auf staatlicher Ebene. Davon können wir in der Schweiz ein Lied singen. Manifestiert sich auch im Wunsch nach Macht und Berühmtheit, Celebrity, auf privater Ebene. Eine Allmachtfantasie liegt aber auch dem Glauben zugrunde, dass man die Komplexität der Welt durch einfache linear-kausale Theorien, durch Messen und Zählen in den Griff bekommt. Durchgesetzt hat sich damit eine Betrachtungsweise, welche sich an einer akademischen Ökonomie orientiert, die eine Vorliebe für Zahlen und mathematische Modelle hat. Diese Reduktion von Komplexität findet sich beispielsweise im universitären Fachbereich Psychologie. Junge Menschen, die Psychologie studieren, müssen sich heute an der Basler Universität über umfassende Kenntnisse in den statistischen Methoden ausweisen. Dagegen wäre gar nichts einzuwenden. Würde damit nicht eine bestimmte Ideologie vermittelt. Über einen qualitativen Forschungsansatz erfahren die Studierenden kaum etwas, wenn überhaupt. Und von der Psychoanalyse hören sie gar nichts. Im Zentrum der Forschung steht was Messbares. Dass die Beziehung zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern im Unterricht von Bedeutung ist, wissen wir schon lange. Und wir wissen es auch seit John Hatties Meta-Analyse. Da die menschliche Beziehung mit evidenzbasierten Methoden jedoch nicht erfasst werden kann, bleibt sie als eine zwar als wichtig erkannte, jedoch statistisch nicht fassbare Größe außerhalb des akademischen Erkenntnisinteresses. Würde man davon ausgehen, dass die Natur nicht nach einfachen, berechen- und kontrollierbaren kausalen Gesetzen funktioniert, so könnten wir die Natur nicht im gleichen Maße verwerten, wie wir es heute tun. Das ist der ökonomische Aspekt. Und der sozialpsychologische Aspekt ist, dass wir Komplexität, Nichtberechenbarkeit und Unschärfe offenbar schwer aushalten. Sie machen Angst und konfrontieren uns mit der Ohnmacht. Das ist das irrationale Moment hinter der ökonomistischen Rationalität. Angst und Ohnmacht, dies ist die dritte These, beeinflussen unser Leben heute in einer spezifischen Art und Weise. Das Konzept eines Menschen, der sich in einem globalen Wettbewerb aller gegen alle befindet, spielt dabei eine grundlegende Rolle. Individualisierung in einem absoluten Sinn macht Angst. Und viele Menschen befürchten aus der Leistungsgesellschaft, die sich primär am materiellen Erfolg misst, herauszufallen, exkludiert in einer Welt, in der man gerne von Inklusion spricht. Das Alleinsein des Menschen in Gegenwart anderer droht immer mehr durch ein individualisiertes und angstbesetztes Alleinsein ersetzt zu werden. Diese Angst wird vor allem dadurch verstärkt, dass der Staat als Garant der Fürsorglichkeit und Verlässlichkeit politisch abgewertet wird. Zugleich nimmt die Bereitschaft zu, eben diesem Staat immer umfassendere Möglichkeiten der Überwachung zu geben. Ich meine heute eine große und verbreitete Furcht vor der Freiheit festzustellen. Angst, oft unerkannt, prägt auch die Alltagserziehung. Sie manifestiert sich beispielsweise im Bedürfnis vieler Eltern, ihre Kinder von klein auf zu fördern, ihr Verhalten fortwährend zu kommentieren, zu bewerten und damit zu optimieren. Oft wird jeder kleinste Fortschritt mit lautem Lob bedacht, ganz anders als bei den von Erikson erwähnten Papagos. Man spricht von kompetenten Säuglingen. Ein schreckliches Wort. Und wie wichtig die Ressourcenorientierung ist. Und gleichzeitig wird den Kindern oft viel zu wenig zugetraut, dass sie aus eigenem Antrieb lernen, dass sie mit Widerständen umgehen können und dass sie wachsen wollen. Dahinter steht die Angst, dass das eigene Kind in der durch Wettbewerb und Konkurrenz geprägten Welt nicht bestehen könnte. Das, und dies ist die vierte und letzte These meiner viel zu kurzen Gesellschaftsanalyse, mit dieser Entwicklung ein hohes Maß an Ressentiment, Missgunst, Neid, aber auch von Wut oder gar Hass einhergeht, ist eine psychologisch gesehen verstehbare, damit aber nicht weniger erschreckende Schlussfolgerung. Das ist eine zugegeben sehr verkürzte und einseitig pessimistische Diagnose. Kann man das nicht alles auch optimistischer interpretieren? Sehen wir nicht eine große Lebendigkeit vieler junger Menschen? Nicht nur junger Menschen, auch älter Menschen. Gibt es nicht erstaunliche Fortschritte, was die Bildung junger Frauen und ihre Emanzipation in Ländern des Trikontinents betrifft? Es gibt ja nicht nur Fremdenangst und Fremdenfeindlichkeit. Und ist es zudem nicht so, dass wir das, was ich in den vier kleinen Szenen beschrieben habe, modellhaft skizziert habe, im täglichen Zusammenleben oder im Unterricht, immer wieder beobachten können? Das alles sei hier gar nicht bestritten. Und zugleich beobachte ich die Entwicklung mit Sorge. Welche sind die Schlussfolgerungen? Aufzuzeigen, dass wir vertieft über Bildung nachdenken müssen, war ein Anliegen meines Vortrags. Aber über Bildung kann man nicht nachdenken, ohne dass man sich über die politischen, kulturellen und ökonomischen Voraussetzungen von Bildung Gedanken macht. Wie soll eine moderne Gesellschaft aussehen? Einen Staat werden wir auf jeden Fall haben, schreibt Tony Judd. Die Frage ist, was für einen Staat wir haben wollen. Einen schlanken, seiner fürsorglichen Funktionen entgleitenden Staat mit immer größerer Überwachungskompetenz oder einen gut funktionierenden Staat als Instrument einer lebendigen Zivilgesellschaft? Wie steht es mit Gleichheit und Ungleichheit, was Einkommen und Vermögen betrifft? Und warum ist zu viel Ungleichheit Gift für ein demokratisches Zusammenleben? Diese Fragen sind Ihnen ja bestens vertraut. Ein interessanter Punkt für mich ist die Frage, wie es mit Begriffen wie Freiheit, Autonomie und Selbstverantwortung steht. Ich finde es ganz erstaunlich, wie es den Befürwortern eines marktliberalen Systems gelingt, den Freiheitsbegriff für sich in Besitz zu nehmen. Das bezieht sich jetzt vielleicht auf die Schweiz, in Deutschland mag es vielleicht gleich sein. Die politische Rechte, sagen sie, tritt für die individuelle Freiheit ein, während die linke Seite Staatsgläubigkeit, Gleichmacherei und Unfreiheit, Antiliberalismus verkörpert. Müssten wir uns nicht vermehrt und grundsätzlich Gedanken zum Freiheitsbegriff machen? Wir könnten uns auf die aufklärerischen Wurzeln beziehen. Wir müssten vor allem aber dem individualistischen Freiheitsbegriff ein anderes Konzept von Freiheit entgegensetzen. Wir müssen darauf hinweisen, dass Freiheit nicht in einem absoluten Sinn zu verstehen ist, sondern als Balance zwischen dem Anspruch auf individuelle Freiheit bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Freiheitsrechte der anderen, und zwar global gesehen. Ich anerkenne deine Einzigartigkeit, lautet die intersubjektive Aussage, aber ich habe den Anspruch, dass du meine Einzigartigkeit ebenfalls anerkennst. Man müsste den sozialen Charakter der Freiheit hervorheben. Freiheit, frei sein und Freundschaft, so las ich beim Philosophen Byung-Chul, besitzen den gleichen Wortstamm. Schon Marx und Engels wiesen 1846 darauf hin, dass Freiheit ein Beziehungswort ist. Es gäbe nur eine produktive Lösung für die Beziehung des Menschen zur Welt, schrieb Fromm 1941. Und das seien die aktive Solidarität mit den Mitmenschen, das spontane Tätigsein und die Erfahrung, ein freies und unabhängiges Individuum zu sein. Fromm bezeichnete damit eine bewegende Utopie im Sinne von Erhard Eppler. Mit Utopie meine ich nicht das Bild einer mit feinem Pinsel exakt gezeichneten zukünftigen Welt. Eine Utopie nähert man sich nur durch grundsätzliches Nachdenken an. Sinnlich erfahrbar wird das utopische Moment jedoch in Bildern. Das Alleinsein in Gegenwart anderer Menschen ist ein solches Bild, in dem eine mögliche Erfahrung von Zeit und Muße, in dem persönliche Autonomie und Bezogenheit und Selbsttätigkeit des Menschen angesprochen sind. In diesem scheinbar so privaten und kleinräumigen Bild erweitert man den Blick ins Gesellschaftliche hinein, politische Sprengkraft. Ich danke Ihnen.